Das 70.273 Projekt. Warum bewegt eine Zahl die US-amerikanische Textilkünstlerin Jean Ewell Chambers, ein weltweites Kunstprojekt zu starten? Wie sind deutsche Textilkünstlerinnen mit dem Projekt verbunden? Erinnerung und Mahnung. Was kann das Projekt leisten? Darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Monika Modersitzki. Herzlich willkommen. Es gibt sie, diese alltäglichen Ereignisse, die ein Verantwortungsbewusstsein heraufbeschwören. Ein Gefühl von Verantwortung, aus dem sich heraus eine großartige Idee entwickelt, die unbedingt in eine Aktion umgesetzt werden will.
The idea came to me and I couldn't not do it.
Sagt die US-amerikanische Textilkünstlerin Jean Ewell Chambers aus North Carolina, deren Idee von einem textilen Erinnerungsprojekt in eine weltweite Gemeinschaftsaktion gipfelte.
And then in early February 2016,
es gibt ihn ja, diesen einen Tag, von dem man später sagen wird, dass er ein Wendepunkt im Leben gewesen sei. Jean Ewell Chambers datiert diesen Wendepunkt auf den Valentinstag 2016. Es war gleichzeitig ihr Geburtstag.
I'm Jean Ewell Chambers, of course. Professionally, I am a writer. I have several books out. In a former life, I was what we call over here a family historian.
Als Chronistin sei sie beruflich unterwegs gewesen, sagt Jean Ewell Chambers. Sie habe für viele amerikanische Familien recherchiert und dann mit Hilfe der zusammengetragenen Informationen und Fotos Familienbücher geschrieben. Und das passierte eben in ihrem früheren Leben, bis ihr eine große, in der Tat etwas verrückte Idee kam.
Everything just went click, click, click. A big, fat, crazy idea whooshed in, sat on my shoulder and said, listen carefully. Because this is how you're going to spend the next several years of your life and all your children's inheritance. And it just showed me, it didn't use words, it just showed me everything just in the space of 3 seconds.
Ihre Idee entwickelte sich ganz unspektakulär beim gemütlichen Fernsehabend mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Im amerikanischen Fernsehen lief gerade eine Dokumentationsreihe über den Zweiten Weltkrieg. Jean Ewell Chambers war nebenbei beschäftigt. Ihre Aufmerksamkeit galt ihrer Stickarbeit.
So that's what I was doing, stitching her drawings when the documentary was on, and my attention wandered back to the television just about the time they mentioned something called Action T4.
Jean hatte begonnen, die Zeichnungen, mit der sich ihre geistig behinderte Schwägerin Nancy von einem Tag auf den anderen plötzlich ausdrücken konnte, in Stickereien umzusetzen. Und just in dem Moment, wo die Dokumentation das Thema Aktion T4 aufgriff, sah Jean von ihrer Stickarbeit auf. Ihre volle Aufmerksamkeit galt nun dem Inhalt der Dokumentation.
I could see the pairs of red X's, but I didn't know what they were for. I could see that they were all on white backgrounds, but I didn't know why.
Zuerst waren Jean Ewell Chambers die vielen roten Kreuze auf weißem Hintergrund aufgefallen. Sie hatte keine Ahnung, was diese Kreuze bedeuteten. Deswegen recherchierte sie kurz und stieß auf die Aktion T4, eine der menschenverachtenden Euthanasieaktionen der Nationalsozialisten im Deutschen Reich. Die Roten Kreuze waren in dieser Zeit für einen Menschen das Todesurteil.
Der Begriff Aktion T4 wird verwendet, wenn man von der Erfassung, der Auswahl und der Ermordung von Patienten in Pflege- und Heilanstalten im Deutschen Reich spricht. In einer Villa in Berlin in der Tiergartenstraße 4 wurde 1940 für den bürokratischen Apparat dieser sogenannten Euthanasieaktion eine Zentraldienststelle eingerichtet, deshalb der Name Aktion T4.
Gerrit Hohndorfs Artikel Euthanasie im Nationalsozialismus, historischer Kontext und Handlungsspielräume erschien 2011 in den Schriften des Archivs des Erzbistums München und Freising im Band 15. Der Artikel beschreibt, wie die Aktion T4 anlief, wie sie durchgeführt wurde und wie sie nach Protesten seitens der Kirche abgeändert wurde.
Die Aktion T4 begann mit einem Ermächtigungsschreiben von Adolf Hitler im Oktober 1939. Das Schreiben wurde später auf den 1. September 1939 zurückdatiert. Dieses Dokument beauftragte Reichsleiter Buhler und den Arzt Dr. Brandt, Ärzte zu benennen und deren Befugnisse dahingehend zu erweitern, dass diese Ärzte nach einer Begutachtung einem Patienten den sogenannten Gnadentod gewähren konnten, wenn die Person nach ärztlichem Ermessen als unheilbar einzustufen war. Setzten zwei von drei Gutachtern ein rotes Pluszeichen oder ein Kreuz auf die Akte, bedeutete das für die Patientin oder den Patienten das Todesurteil, denn die betreffende Person war damit als, wie es damals hieß, lebensunwert eingestuft. In der Tötungsanstalt wurde dieser Mensch dann mit Gas getötet. Es waren nachweislich 70.273 Menschen, die zwischen Januar 1940 und August 1941 im Rahmen der Aktion T4 von den Nationalsozialisten in Deutschland ermordet wurden. Menschen in Pflege- und Heilanstalten, die von ärztlichen Gutachtern als lebensunwert eingestuft wurden, weil sie geistig oder körperlich behindert waren, weil sie, nach Auffassung der Ärzte, nicht die volle Arbeitsleistung für das deutsche Volk erbringen konnten, weil sie Kosten in der Anstaltspflege verursachten. Kinder, Frauen, Männer, die ihren Familien entrissen wurden und über Zwischenstationen in Tötungsanstalten gebracht, wo sie dann ermordet wurden.
These people had to be remembered. They had to be memorialized somehow. They were treated like worthless objects. And it, what I always am careful to say is this didn't just happen in Germany by Germans. It didn't. Things like this have happened in the United States. They've happened all over the world. We have a shameful history.
An diese 70.273 ermordeten Menschen möchte Jean Ewell Chambers mit einem ganz besonderen textilen Kunstprojekt erinnern. Für jeden einzelnen Menschen, der durch die Aktion T4 ermordet wurde, soll ein weißes Stück Stoff mit zwei roten Kreuzen gestaltet werden. Diese Stoffblöcke sollen dann zu Quilts genäht werden. Weltweit ausgestellt sollen die Erinnerungsquilts auch als Mahnung gelten. Es ist nicht nur das Unfassbare dieser menschenverachtenden Aktion der Nationalsozialisten, das Jean Ewell Chambers bewog, ein solches Projekt auf den Weg zu bringen. Es ist vor allem ihre eigene Familiengeschichte.
Nancy, when she was 3 years old, some neighborhood teenagers hung her from the swing by the neck from the swing set. It was pretty horrendous. Her mother was inside, just inside. It was a fenced backyard. But her mother was just inside. She had run inside for something. She came back out, got Nancy down. Her body lived, but her brain was permanently altered.
Sie ist sich sicher, ihre geistig schwer behinderte Schwägerin Nancy wäre zu jenen Zeiten in Deutschland unter den Opfern der Euthanasieaktion gewesen. Eine von 70.273 Menschen. Die Zahl 70.273, die dem Projekt seinen Namen gibt, steht für das unerträgliche Ausmaß des Grauens. Sie steht für 70.273 ermordete Menschen. Schnell potenziert sich die Zahl zu gigantischen Dimensionen. 70.273 ermordete Menschen. 70.273 Stoffblöcke mit zwei roten Kreuzen. 140.546 rote Kreuze. Nun muss man wissen, dass ein Quilt aus einer Oberseite mit zusammengenähten Stoffblöcken und einer Unterseite aus Stoffbahnen besteht. Dazwischen gibt es ein Vlies und damit alles zusammenhält, verbindet man die Lagen mit Stichen. Das nennt man dann Quilten. Der Quilt wird dann noch mit einem Rand, dem Binding, umfasst, bekommt ein Label zur Kennzeichnung und einen Tunnel zur Hängung. 70.273 Blöcke mit drei unterschiedlich vorgegebenen Maßen, 9 x 16,5 cm, 16,5 x 24,2 cm, 24,2 x 31,8 cm, welche den Maßen der medizinischen Akten entsprechen. Und alles zusammengesetzt ergibt dann an die 1000 Quills, an die 1000 Rückseiten, an die 1000 Bindings, an die 1000 Label, an die 1000 Tunnel. Es ist gut, wenn man jemanden hat, dem die Dimensionen eines solchen Mammutprojekts bewusst sind. In diesem Fall war es zuerst der Ehemann von Jean Ewell Chambers.
Our brains work a little bit differently. I am the artist, and so my brain is just Technicolor and it's going all the time.
Während sie Jean künstlerisch in Farben denkt, geht ihr Ehemann methodisch an die Sachen heran. Ich will das Projekt so groß haben, so groß, dass die Leute nicht wegschauen können, sodass sie nicht sagen können, ich hätte es nicht gesehen. Natürlich ist ein so gigantisches Projekt nicht im Alleingang zu stemmen.
All I did was poke my finger in the ground and put the seed in. People around the world have really done the project. It's not my project, it's our project. And all I did was plant the seed and people around the world made it happen.
Jean Ewell Chambers betont, dass sie diejenige gewesen sei, die nur die Saat für dieses gigantische Projekt gelegt habe. Menschen auf der ganzen Welt hätten das Projekt, das nun seit 5 Jahren läuft und noch nicht abgeschlossen ist, zum Erfolg geführt.
More than 143 countries are involved. So much kindness and so much compassion. It's just been astonishing. We have given out numbers. Well, 850 is the last number I remember. Somebody else is really in charge of that.
Über 143 Länder haben sich am Projekt beteiligt. Die Anzahl der eingegangenen Blöcke übersteigt bei weitem die angestrebte Zahl 70.273. Es werden über 1000 Quilts werden. Ehrenamtliche Helfer sind immer noch damit beschäftigt, die eingegangenen Blöcke zu Quilts zusammenzunähen. Zu Quilten mit einem Binding, einem Tunnel zur Aufhängung und einem Label zu versehen.
And we're not done yet. We've still got bundles of blocks to be pieced and we've got tops to be quilted, so it could well get over 1000 by the time we're done.
2018 waren einige der bereits fertiggestellten Erinnerungsquilts in Großbritannien zu sehen. Das war im Januar 2018 anlässlich des Holocaust-Gedenktags in den Kathedralen Durham in Rochester, auch im Jersey Heritage Center und im Museum in the Channel Island. Die für das Projekt in Deutschland hergestellten Quilts wurden 2018 in Dachau, Haar, München und bei den Patchwork-Tagen in Celle ausgestellt. 2019 bei einer Gedenkfeier in Schönbrunn bei Dachau. Dann wurden die Quilts in die Vereinigten Staaten nach North Carolina geschickt.
Ich habe davon gehört über Bekannte, denen ich auf Instagram gefolgt bin und die da angefangen haben mitzumachen. Und erstmal habe ich gedacht, naja, was ist das denn? Und habe mich auch erstmal nicht getraut, als Deutsche da mitzumachen. Und dann aber doch irgendwann habe ich die Longarm-Maschine bekommen und habe gedacht, naja, aber da kannst du jetzt dann zum Beispiel auch Hilfe anbieten. Habe gedacht, ich quilt für die ein bisschen oder sowas und habe mich angeboten. Und bei Jean ist das so, die ist schon sehr zupackend. Und so wurde ich dann also nicht keine gelegentliche Quilterin, sondern plötzlich war ich die Organisatorin für Deutschland oder Organisatorin, kann man sagen. Und so bin ich daran geraten. Und ich habe dann tatsächlich auch eigene Blocks genäht und auch einen Quilt selbst gemacht. Aber im Wesentlichen war dann meine Funktion auch so Sammelbehälter. Ich habe Aufrufe gestartet, ich habe Blöcke gesammelt. Ich habe Leute organisiert, die wiederum zusammennähen oder quilten. Und dann am Schluss die Ausstellung in Celle bei den Patchwork-Tagen eben angeleiert. Das lief dann über die Patchwork-Gilde. Und dann auch anschließend noch eine Ausstellung in München beim Quilt und Textil am Sebastiansplatz. Und es waren dann schon auch noch Versuche, andere Orte zu finden, aber das ist ein bisschen schwierig geworden und Jean wollte die Quilts dann auch schon gleich, nachdem sie in Deutschland gewesen war und in Celle die Ausstellung gesehen hatte, wollte sie die Quilts dann auch bald in den USA haben und dann haben wir die, ich glaube, über einen Umweg nach Frankreich, wo sie nochmal in der Ausstellung gezeigt wurden, dann in die USA geschickt und die sind jetzt in den USA.
Erinnert sich Dr. Uta Lenk, Textilkünstlerin und internationale Repräsentantin der Patchwork-Gilde Deutschland e.V.
Wie ist denn das Projekt, also wenn Sie so auf der Messe waren oder bei den Patchwork-Tagen oder auch jetzt, wo Sie geworben haben für das Projekt, wie ist denn das so angenommen worden in Deutschland? Sie haben ja selber gesagt, es war ein bisschen schwierig, Sie haben sich gar nicht getraut, zuerst als solche da mitzumachen. Gab es da irgendwie Vorbehalte oder waren die Leute gleich begeistert? Wie war denn das so? Was konnten Sie da beobachten?
Also das war ein ein sehr interessantes Erlebnis oder viele interessante Erlebnisse. Viele Leute sind erstmal nur vorbeigegangen, aber ich habe dann ja meistens dort gesessen und selbst so Kreuze gemacht oder zum Mitmachen aufgefordert und die Stoffunterlagen verteilt. Und dann saßen auch immer wieder Leute dort und haben dort aktuell genäht von Hand oder gestickt. Und da kamen dann ganz viele, die dann aufgetaut sind. Und dann kamen wahnsinnig viele Geschichten. Also ja, mein Onkel, ja, mein Opa oder Bruder von meinem Opa. Und das war unglaublich. Also da hat man einiges erlebt und das war wahnsinnig bewegend. Also war eigentlich niemand, der gesagt hätte, was soll der Quatsch, sondern sind erstmal drumherum geschlichen und dann kamen sie und haben sich das angeguckt und haben sich das angehört, was ich da gesagt habe und dann haben sie was mitgenommen und dann kamen die Geschichten. Viele Geschichten auch dann mit den Blogs, die geschickt wurden, da haben dann welche was aufgeschrieben. Also es waren, ich weiß nicht mal, wie viele Quilts wir dann hatten, schon 30 oder 25 bis 30 Quilts, die von deutschen Quilterinnen mitgestaltet worden sind und haben sehr viele Leute mitgemacht, sich angeboten. Und ganz toll war, dass zum Beispiel die Quiltgruppe in Dachau angefangen hat mitzumachen und dann auch Initiative ergriffen hat und sich erkundigt hat bei einem Behindertenwohnheim, das es heute noch gibt im Dachauer Hinterland, und da recherchiert haben und dann die Zahl der Leute, die dort abgeschleppt wurden, dargestellt hat in Quilts. Und die hatten auch noch eine kleine eigene Ausstellung bei ihnen in den Kursräumen. Und ja, dann haben eben viele Leute einfach Blöcke genäht und andere haben zusammengenäht und wieder welche haben gequiltet und nochmal welche haben dann die Ränder gemacht und die Tunnels dran genäht. Also es war ein großes Gemeinschaftsprojekt.
Wir wollten bei dieser Aktion teilnehmen, weil wir gesagt haben, es ist ganz wichtig, dass auch von Dachau, weil Dachau ist ja wirklich in aller Munde immer mit dem Gräuel, und dass auch von uns ein Zeichen da mit dabei ist, gell?
Sagt Annemarie Pattis, erste Vorsitzende des Vereins Art Textil in Dachau.
Und für uns, es ist die Patchwork-Gilde auf uns zugekommen, ob wir da mitmachen wollen. Und dann ist natürlich Dachau, im Dachauer Landkreis gibt es Schönbrunn und ist eine große Behinderteneinrichtung. Und das war für uns natürlich naheliegend, dass wir uns dann auf jeden Fall damit befassen und haben uns dann eben diese 207 Kinder, Frauen, Männer, die da ums Leben gekommen sind, dass man für die wirklich, dass halt nochmal wirklich so ein kleines Zeichen gesetzt wird. Und es sollte jeder in einem bestimmten Maß die zwei Kreuze, zwei rote Kreuze von weißem Stoff, das war eigentlich die Aufgabe. Und es war eigentlich ganz überraschend, wie liebevoll gearbeitet diese zwei Kreuze da zu uns gekommen sind dann, gell? Ja. Und ganz besonders hat mich berührt von einer Frau, von der ist die Schwester durch dieses Programm umgekommen, und die hat uns dann auch einen Fleck geschickt für ihre Schwester. Es war sehr berührend, weil das wirklich, und die hat uns auch erzählt, wie das damals war, und es war einfach für sie selber sehr emotional noch einmal.
Ja. Weil noch Blöcke fehlten, rief der Verein Art Textil zu einem Nähtag am 5. Januar 2018 in seinen Kursräumen in Dachau auf. In einer großen Gemeinschaftsaktion konnten die benötigten 207 weißen Stoffteile mit den roten Kreuzen für die Opfer der Aktion T4 aus der Behinderteneinrichtung Schönbrunn, dem heutigen Franziskuswerk Schönbrunn, fertiggestellt werden. Daraus entstanden dann 7 Quilts.
Die damalige Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar, heute das KBO Isar-Amper-Klinikum, und das heutige Franziskuswerk Schönbrunn stellen sich ihrer Vergangenheit. Auf ihren Webseiten kann man nachlesen, wie die Einrichtungen eine lebendige Erinnerungskultur pflegen. Auch die 7 in Dachau hergestellten Quilts für die 207 Opfer der NS-Euthanasie waren Teil dieser Erinnerungsarbeit. 2018 zeigte man die Quilts im kleinen Theater Haar im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel »Vergeben und Vergessen«, Und dann 2019 bei der jährlichen Gedenkveranstaltung an die Opfer des Euthanasieprogramms der Nationalsozialisten in Schönbrunn.
Annemarie Pattis hat einen Ordner über das Projekt 70.273 angelegt. Ich darf den Ordner mit nach Hause nehmen, zusammen mit dem Gästebuch für die Ausstellungen des Vereins und auch mit weiterer Literatur. Im Ordner finde ich Informationen, wie das Franziskuswerk Schönbrunn Teil des internationalen Projekts 70.273 wurde. Ich lese nach, wie der Dachauer Verein Arttextil den Nähtag organisierte und durchführte und in welchen Orten Deutschlands die 7 Quilts ausgestellt waren. Es finden sich Artikel über das 70.273 Projekt aus der Gildezeitschrift und der Zeitschrift des Vereins Arttextil, der Rote Faden, Zeitungsartikel über das 70.273 Projekt, aber auch Zeitungsartikel über das Erinnerungsprojekt Stolpersteine, Stolpersteine, die in Dachau auch für Opfer der T4-Aktion verlegt werden. Im Gästebuch lese ich: Vielen herzlichen Dank für die besondere Gedenkstätte aus Textil und Faden für meine Tante Kunigunde, die 1944 am 6. Dezember in Egelfinghaar bei München zu Tode kam. Kunigunde wurde 8 Jahre alt. Sie lebte 4 Jahre in Schönbrunn und Egelfing, bevor sie zu Tode kam. Die Dokumentationsarbeit ist ein wesentlicher Teil des Projekts. Das macht die Sache noch aufwendiger.
When the big fat crazy idea whooshed in and sat down, she showed me people looking at a screen. And so the database is
über eine Datenbank soll man herausfinden können, aus welchen Blöcken ein Quilt zusammengesetzt ist und wo in der Welt, in welcher Ausstellung er sich gerade befindet. Jean Newell Chambers hatte auch gebeten, persönliche Geschichten zu den Blöcken zu schreiben. Vielleicht tauchen dann noch weitere Geschichten von Menschen auf, die durch die Aktion T4 aus dem Leben ihrer Familie gerissen wurden und verschwanden.
And then they can find where in the world those quilts are on any given day.
Gut, das liegt auch daran, dass Jean am Anfang gesagt hat, sie will da wirklich eine ganz, ganz, ganz genaue Dokumentation, wer alles mitgemacht hat und wer an welchem Quilt und woher der Quilt kommt und wer den gequiltet hat und so.
Wenn man an so einem Projekt arbeitet und sich mit dem Thema befasst hat, man kann da nicht weiter quilten, ohne auch ständig daran zu denken. Und ich bin ja auch gläubige Christin und ja, dann wird auch viel dabei gebetet, ja. Und mein größtes Gebet ist da, dass die Menschen endlich lernen, ja, liebevoller miteinander umzugehen und das Leben des anderen zu achten.
Renate Poignier betreibt ein Quilting-Studio. Sie ist eine der Quilterinnen, die mit ihrer Long-Arm-Maschine Quiltarbeiten für die Erinnerungsquilts durchgeführt hat.
Wie bist du zu dem Projekt gestoßen? Also wieso hast du überhaupt diese Quiltarbeiten übernommen und waren das noch mehr Arbeiten, die du dafür geleistet hast?
Ja, also zuerst gehört von dem Projekt habe ich über die Mitgliederzeitschrift, das war im Dezember 2017, da waren 2 Artikel drin über das Projekt von der Uta Lenk und von der Waltraud Krausmüller. Und da war ich schon neugierig. Und im Januar, ich war ja damals noch Regionalvertreterin für Schwaben, für die Patchwork-Gilde. Und bei der Jahresversammlung im Januar wurde das Projekt nochmal vorgestellt. Und es waren auch Stoffe da, wann wir haben dann während der Sitzung schon gemeinsam Blöcke genäht. Ja, und dann hat auch die Uta Lenk mich gefragt, ob ich bereit wäre, einen Quilt zu quilten. Und ich hatte damals recht viel Aufträge und die Arbeit als Regionalvertreterin. Und dann habe ich gesagt, okay, einen Quilt kann ich gerne machen. Ja, und dann hat sie mir 3 zugeschickt. Dann habe ich erst mal geschluckt, aber okay, ich wollte da gerne auch beteiligt sein und ja, dann habe ich die 3 gemacht.
Und wie war das mit dem Quilten selbst? War das schwierig, Muster dafür zu entwerfen oder war das ganz einfach?
Ja, also mir war gleich klar, dass ich über die Kreuze nicht quilten werde. Aus verschiedenen Gründen. Zuerst mal wäre es mir wie ein Trampeln auf dem Grab vorgekommen, über ein Kreuz zu quilten. Und zweitens, die Art der genähten Arbeiten war nicht dazu gedacht, drüber zu nähen. Da wäre die Nähmaschine, der Nähmaschinenfuß, die Nadel, das hätte sich darin verfangen, weil wir viele gestickte Projekte hatten. Viele hatten offene, also die Stoffe ohne aufgenäht, ohne einzuschlagen. Also es waren offene Kanten, es waren Bänder verwendet, es waren zum Teil Knöpfe und Stickereien. Also es waren ganz, ganz unterschiedliche Materialien und Techniken. Und da hat sich also wirklich es angeboten, die Kreuze einfach zu umranden, um sie damit auch hervorzuheben und den Hintergrund relativ dicht zu quilten, um da diesen Effekt nochmal zu verstärken. Und bei den Mustern habe ich mich einmal, das erste Mal für ein Mäander entschieden, weil ich auch mit Mäander sowas verbinde wie, es ist so ein unbestimmter Weg, es führt nirgends wohin, man hat kein Ziel und eine Auswegslosigkeit kann man da alles so hineininterpretieren. Und es ist ein Muster, was relativ leicht und schnell zu nähen ist.
Ja,
ja, und dann als nächstes habe ich Spiralen noch genommen für den zweiten Quilt, weil das auch so eine, ja, Auswegslosigkeit ist, man rennt in eine Richtung und wird dann irgendwo, geht es nicht mehr weiter, dann versucht man rauszukommen, um in der nächsten Spirale wieder gefangen zu werden. Also das hat alles so diese Zeit und diesen Irrsinn für mich einfach noch einmal verdeutlicht und ich fand es dann sehr passend. Ja, und bei dem dritten war ich dann etwas ratlos, was ich jetzt mache. Ich mache ungern das Gleiche immer wieder. Dann habe ich mich für ein Paisley-Muster entschieden, weil ich gedacht habe, das kommt ja den Spiralen und dem Meander auch irgendwo so entgegen, weil es geht ja auch immer irgendwie im Kreis und nicht mehr weiter. Und das hat auch ganz gut dann gewirkt. Und es hat circa eine Woche gedauert, diese drei Quilts zu machen.
Und wie viele Stunden quasi, also den ganzen Tag? Oder wie viele Stunden hast du dann gequiltet pro Tag?
Ja, das kommt ganz drauf an, weil das ist eine Arbeit, das kann ich nicht einfach stundenlang am Stück machen und zu festen Zeiten. Fürs Quilten, das ist etwas, ja, Kreatives, da muss man einfach auch dazu in der Lage sein. Aber ich habe da ziemlich konstant dran gearbeitet. Ist schon zu lange her.
Ja.
Und ich glaube, ich habe also bestimmt, ja, so 5-6 Stunden am Tag daran gearbeitet.
Wie hast du denn überhaupt, also wie hast du das Projekt überhaupt so aufgenommen? Also hast du noch was gelernt über dieses Projekt, was du vorher nicht wusstest?
Ja, also ich hatte zwar von dieser Sache schon gehört, aber mich noch nie so intensiv mit befasst und habe durch das Projekt eben gelernt, wie das überhaupt zustande kam, wie die Menschen da rausgesucht wurden und verurteilt wurden. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass 3 Ärzte diese Krankenakten durchlesen mussten und dann entschieden, ob sie ein Kreuz machen oder keins. Und wenn sie ein Kreuz machten, dass dieser Mensch eben ja nicht das Recht hätte, dass sein Leben eben nicht wert wäre, gelebt zu werden, hat er mit seinem Kreuz entschieden, dass dieser Mensch eben umgebracht wurde. Und Entschuldigung, diese Gefühle, die ich da auch beim Quilten immer wieder gehabt habe, die sind einfach unbeschreiblich und es wirft mich immer noch um. Ja, dass eben zwei Ärzte mit ihrem Kreuz über das Leben dieses Menschen entschieden haben, egal wie alt der war oder ja, die Ärzte hatten diese Menschen nie gesehen. Und nur anhand dieser Patientenakte wurde eben über Leben und Tod entschieden. Und zwei Kreuze von drei möglichen haben eben das Todesurteil gesprochen. Und das in diesem ganzen Ausmaß wurde mir erst so beim Quilten bewusst. Mit dem Quilten, was ich gemacht habe, war ja der Quilt noch nicht fertiggestellt.
Ja,
Der ging
genau,
ja
das ging
dann
weiter.
weiter und wurde noch das Binding rumgemacht, also diese Randeinfassung.
Ja.
Und dann wurde auch noch ein Tunnel angenäht, damit man überhaupt aufhängen kann zum Zeigen.
Ja.
Ja, und dann musste auch noch ein Label drauf mit all den Details. Also jeder Quilt hat eine Nummer. Und ich hatte die Nummern 256. 379 und noch eine. Also es waren drei verschiedene Nummern. Und da musste ich auch aufpassen, dass ja jeder Quilt mit der korrekten Nummer versehen wieder weitergereicht wurde.
Warum wird ein solches Erinnerungsprojekt für die Opfer der Aktion T4 mit so einem enormen Aufwand betrieben? Warum kommen ausgerechnet Stoffe und Quilts zum Einsatz? Die Textilkünstlerin Jean Ewell Chambers muss nicht lange nachdenken. Ihr Arbeitsmaterial seien nun einmal Stoffe, mit denen sie Quilts herstelle. Das Nähen sei Familientradition. Es läge ihr im Blut.
I did quilts in part because that's what I saw, the image that came in. Probably bigger than that is because that's what I do as a fiber artist. I've always done fiber art, and then I was stitching Nancy's. I come from a long line of women who made quilts or sewed clothes, who mended clothes to put food on the table. So cloth runs in my blood.
Stoff ist halt wie der Mensch auch. Es ist sehr flexibel. In gewisser Weise, es lebt, es bewegt sich, ja, es ist dehnbar. Aber ob das ein Vor- oder Nachteil gegenüber anderen Materialien ist, also ich glaube, das ist einfach die Art, wie man sich mit der Materie beschäftigt.
Ja.
Da hat jede Materie hat ihre Eigenheit, ihre Besonderheit.
Ja.
Und man kann mit jeder Materie eben auch bestimmte Sachen gut ausdrücken.
Also das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass der Stoff ist wie der Mensch, dass er sich bewegt. Das stimmt ja.
Ja.
Das merken wir immer beim Nähen, gell?
Genau, weil der wird dann irgendwie größer, kleiner, verzogen.
Ja, genau. Da tut sich irgendwas, ne? Und so ein Stein, der
Genau.
ist doch sehr starr irgendwie.
Ja, weil der
Ja.
schleift sich, ja. Der braucht halt bloß länger, bis er abgeschliffen ist, aber er gibt nicht nach.
Das stimmt, ja.
Ja.
Ich habe jetzt bei der einen Seite bei einer Patchworkerin auch gesehen, dass sie diesen Quilt also neben einem Stolperstein gesetzt hat als Bild. Und ich finde das ganz interessant, dieser Vergleich. Und da ist mir das auch aufgefallen. Der Stolperstein, der beinhaltet ja direkt die ganzen Daten der Leute. Also da steht der Name, da steht Geburtsdatum und so weiter. Ist also sehr auf die Person bezogen, auf das Individuum. Und jetzt dieses Projekt, dieses textile Projekt, das hat ja eigentlich nur diese zwei Kreuze. Also ist eigentlich relativ anonym, kann man sagen.
Ich habe das eigentlich nie in Vergleich gesetzt zu den Stolpersteinen. Die Idee, jetzt so das nebeneinander zu halten, finde ich sehr interessant. Die Stolpersteine sind ja, die sind unbequem. Viele Leute wollen die ja auch gar nicht haben, viele Städte wollen die nicht haben oder die Leute achten gar nicht so sehr drauf, weil die so persönlich sind. Und ich glaube, bei den Quilts kann man jetzt noch mehr einfach auf die Ästhetik gucken. Es gibt diesen krassen Kontrast weiß-rot, diese ungleichen Kreuze sind, die sprechen an und machen nachdenklich, aber es ist nur in wenigen Fällen, wo Leute zum Beispiel das gestickte Lätzchen des Onkels, der dann da abtransportiert wurde, mit eingearbeitet haben oder so persönliche Gegenstände von Opfern mit eingearbeitet haben, sind es insgesamt nach außen wirkend etwas unpersönlichere Gegenstände oder Kunstwerke. Und ich glaube, das verstört die Leute nicht so. Man kann da mehr noch auf die Ästhetik gehen. Und erst wenn sie näher drüber nachdenken und intensiver drüber nachdenken, dann kommt wirklich das Bewusstsein und die Verstörung. Die soll ja auch erreicht werden. Das finde ich auch gut, wenn das passiert. Aber ich glaube, die Ästhetik steht erstmal im Vordergrund. Und das ist eben nicht ganz so unbequem wie diese Stolpersteine. Ich denke eher, dass jetzt in dem Gesamtprojekt dann mehr diese unglaubliche Massenhaftigkeit nochmal dokumentiert wird. Also 70.273 ist schon viel, aber das sind ja auch nur die offiziell bestätigten Fälle. Da muss ja auch von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ausgegangen werden. Ich habe auch gelesen, dass bis zu 200.000, 240.000, 400.000 sogar an einer Stelle abtransportiert worden sind. Und da ist diese 70.273 Zahl ja noch relativ gering. Aber wenn man sich dann diese unglaubliche Menge an Menschen vorstellt, ich meine 70.000, das ist mehr als die Bevölkerung von Landshut. Und diese Unglaublichkeit, die wird, glaube ich, auch durch diese abstrakte Darstellung dieser zwei roten Kreuze auf weißem Grund dann nochmal eindrücklicher. Weil die Stolpersteine, die sind über Deutschland verteilt. Man nimmt sie nur wahr, wenn man sie wahrnehmen will. Man kann sie auch ganz schnell übersehen. Und da ist die Unglaublichkeit und die Masse, die da betroffen ist, bei weitem nicht so deutlich sichtbar.
Dass da wirklich zwei Menschen, einer, den es betroffen hat und einer, der einfach, auch wenn er jetzt keinen Namen hat oder das Leben von diesem Menschen nicht weiß, aber er macht das für einen, dass der einfach das, also ich finde, das ist ganz eine tolle, also ganz was Besonderes, dass das auf den Weg gebracht worden ist, dieses Projekt.
Ja. Warum muss das eine Amerikanerin auf den Weg bringen?
Vielleicht ist eigentlich dort der Blick von außen drauf, dass das kommt mir so vor, weil ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach auch zu viel damit und gerade bei uns da in Dachau, wir sind eigentlich immer wieder damit konfrontiert, jetzt nicht nur mit dem, sondern überhaupt mit dem Konzentrationslager und so. Ich habe das auch, also ich finde das ganz toll, dass das wirklich eine Amerikanerin auf den Weg gebracht hat. Ich glaube, es wäre von uns aus nicht gegangen. Es ist auch niemandem eingefallen.
Warum glaubst du, musste das von einer Amerikanerin initiiert werden, das Projekt? Warum kam das nicht von einer deutschen Quilterin? Hätte ja auch also sowas kommen können, vielleicht nicht gleich nicht unbedingt jetzt in dem gleichen Format, sage ich jetzt mal, aber wieso ausgerechnet von einer Amerikanerin? Was denkst du darüber?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber generell, dass in Amerika einfach ja die Frage nach dem Patriotismus ist da größer.
Ja.
Und Amerikaner ja, halten ja auch ihre Kriegsveteranen ja mehr hoch und verehren sie. Und das wird ja in Deutschland überhaupt nicht in dem Maße gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach zu furchtbar, ne? Dass man das nicht so gerne anpacken möchte, ne? In Deutschland.
Und ich glaube, es fällt uns Deutschen immer noch auch sehr schwer zu begreifen, dass wir sind ja alle die Nachkriegsgeneration, zu begreifen, dass unsere Vorväter zu so einer Sache in der Lage waren. Also diese Grausamkeit, zu denen Menschen fähig sind, die macht mich immer noch sprachlos. fassungslos.
I have loved Germany from the start. There were so many exhibits that I did not get to go to in Germany. I am so impressed and so warmed by the German response. I was nervous. I was really nervous at first.
In Deutschland seien die Reaktionen auf ihr Erinnerungsprojekt sehr positiv gewesen, erinnert sich Jean Yul Chambers. Sie sei ausgesprochen nervös gewesen, als sie 2018 zu den Patchwork-Tagen nach Celle reiste. Sie wusste ja nicht, wie die Deutschen auf ihr Erinnerungsprojekt reagieren würden. Sie habe nach einem ähnlichen Erinnerungsprojekt in Deutschland gesucht. Im Internet fand sie Informationen über den Gedenk- und Informationsort in der Tiergartenstraße 4 in Berlin. Mit seiner transparenten blauen 24 Meter langen Glaswand. Sie habe ihr textiles Kunstprojekt einfach durchführen müssen. In Deutschland sei sie sehr willkommen gewesen. Niemand habe sie für ihre Idee verurteilt, auch nicht in den sozialen Medien. Aus allen Teilen Deutschlands seien Menschen nach Celle gereist, nur um die Quills aus dem 70.273 Projekt zu sehen.
Warm and welcoming and they came from all over Germany. Some just to see the project, to see the quilts. Of course they got the bonus because they got to see the other quilts in the exhibit, but that was the reason that they took the long train rides and came, some of them. It was a wonderful experience.
Bei ihrem Aufenthalt in Deutschland sah Jean Yul Chambers die Originalmeldebögen der Aktion T4 in der heutigen Gedenkstätte Bergen-Belsen. Sie habe die ausgestellten Meldeformulare mit den roten Kreuzen betrachtet und es sei so gruselig gewesen.
We went through the museum and I can still remember. My body feels
es sei erschreckend, dass es Menschen gäbe, die andere für so wertlos hielten, dass sie so etwas Schreckliches machten. Nicht nur in Deutschland eben, sondern in der ganzen Welt. Und unsere Aufgabe sei es doch, das zu stoppen. Das zu stoppen für etwas Besseres.
That there are people who could think other people so worthless to do something so chilling. And I want to hasten to say again, it's not just in Germany, it's around the world and we have to stop it. We have to stop it for good.
In Celle bei den Patchwork-Tagen sprach Jean Yul Chambers mit Opferfamilien, deren Geschichten sie aufnahm. Eine Dame zeigte auf ihren Blog in einem ausgestellten Quilt und erzählte die Geschichte. Sie habe den Blog einem Verwandten gewidmet, einem der 70.273 Opfer der Aktion T4. Die Regierung sei zu den Eltern des Opfers gekommen. Wir können ihm eine bessere Versorgung zugutekommen lassen, wenn sie uns erlauben, ihn mitzunehmen. Ja, wer wolle das denn nicht? Und so hätten sie ja gesagt und niemand habe diesen Menschen jemals wiedergesehen. So sei sie sich sicher, er sei einer von den 70.273 Opfern.
And then nobody ever saw him again. So she's sure that he was one of these. Just chilling.
Es war in der Patchwork-Gilde schon ein sehr verbindendes Element, weil wir dann zum Beispiel auch bei der Vorstandssitzung, der erweiterten Vorstandssitzung der Gilde haben, das sind über 20 Frauen zusammen, die eben ein Wochenende lang die diversen Belange der Gilde durchsprechen. Und da haben wir dann alle da gesessen und während der Zeit Kreuze genäht. Und ja, und dann auch die Gespräche, also die zum Beispiel ich dann mit der Marianne Balmert hatte. Das waren dann auch sehr persönliche Sachen. Also da war schon sehr viel Verbindendes dabei. Aber das ist nicht so, dass sich das jetzt in irgendeinen 70.273-Zirkel übertragen hätte. Also das war ein Projekt, das haben wir gemacht, waren viele beteiligt, hat viele bewegt, aber es ist dann in dem Sinn jetzt von unserer Seite auch abgeschlossen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man nochmal versucht, eine Ausstellung zu organisieren. Aber eben im Moment sind die Dinge alle in den USA und dann muss man die auch erstmal wieder hierher kriegen. Also es sind jedenfalls sehr viele Quills geworden. Und die Gesamtausstellung, die ist, glaube ich, jetzt auch erstmal Corona zum Opfer gefallen. Und die Menge an Quills ist einfach auch schwer zu handhaben. Und da wird es eine Dauerausstellung, wird gar nicht möglich sein. Also das Beste wird wohl sein, dass mal eine Gesamtausstellung stattfindet und dass dann vielleicht gute Media-Coverage dabei rauskommt, dass dann Interesse besteht an Teilausstellungen und dann vielleicht auch einzelne Stücke irgendwo dauerhaft hängen können.
Ich Könnte man das vorstellen, dass sie wieder zurückkommen?
Ja.
Also ich denke jetzt an unsere 7 Quilts.
Ja.
Und dass man halt wirklich entweder schaut, dass die entweder Schönbrunn oder wenn's oder noch Haar,
ja,
dass so an eine Stelle kommt, wo es halt wirklich, ja, wo es halt auch hingehört eigentlich. Also weil die Menschen da.
Ich meine, das hat dich sehr stark berührt natürlich. Also jeder, der da mitgemacht hat, ihm ist es so gegangen, aber bei dir besonders durch die Quiltarbeit natürlich, weil du so lange damit beschäftigt warst. Was hat das ja bei dir ausgelöst? Führst du das irgendwie weiter oder ist es jetzt für dich irgendwie so nach dieser Zeit so ein bisschen abgeschlossen? Oder wie hast du das dann weiter für dich fortgeführt?
Ja, also abgeschlossen, abschließen kann man so eine Sache nicht. Aber je länger, ja, je mehr Zeit vergeht nach diesem Projekt, man hört nichts mehr. Es zieht einfach wieder der Alltag ein. Aber es gibt immer wieder Momente, wo man daran erinnert wird und dann wird man wieder etwas nachdenklicher und fast wieder Vorsätze, sein eigenes Leben ja vernünftiger zu gestalten, mit mehr Mitgefühl für die Mitmenschen, mehr Aufmerksamkeit gegenüber Ungerechtigkeiten, achtsam sein. Ja, man versucht doch, ja, sein Leben da besser zu gestalten. Mhm. Und auch andere zu beeinflussen, es besser zu machen.
Ja.
Dass so etwas nicht mehr vorkommt.
Ja.
Auch für Jean Yule Chambers ist das Projekt keineswegs abgeschlossen. Sie präsentiert einzelne Quilts aus dem 70.273 Projekt mit deren Geschichten in Workshops oder momentan auch über Videokonferenzen. Aus dem Projekt heraus entstand auch eine Weiterführung aus den heutigen Entwicklungen heraus. Jean Yule Chambers sammelt und bewahrt Geschichten von behinderten Menschen und jenen, die diesen Menschen nahestehen oder sie betreuen und die auch am 70.273 Projekt teilnahmen. Denn gerade in der heutigen Zeit, betont sie, sei es wieder so, dass man Menschen nicht als menschliche Wesen achte, nicht als wertvolle Menschen, sondern dass der Wert eines Menschen sich nur über die Frage der Kosten für die Gesellschaft messe. Dabei zähle doch, dass jeder Mensch wertvoll sei und eine Würde habe. This particular time
is it's easy to see people not as human beings, not as people of value. It's easy to just see them through utilitarian lenses. How much does it cost to feed them? How much does it cost? How much does it cost? It's, you know, so I hope to get that going soon. Capture these stories that are about people and we can see how we do affect each other. And we all have value. We all have worth. And that's all that really matters. When I am there talking with people live, this project impacts them deeply. Most people have some connection with a person who's different. And what I say, especially to young people, when I talk to young school children, is I'm not just talking about abilities. I'm talking about differences. These people were different.
Ihr Projekt habe viele Menschen stark berührt, denn viele Leute hätten Kontakte zu Menschen, die anders sind. Wenn sie mit jungen Schulkindern spreche, dann spreche sie nicht von Behinderung, sondern von Andersartigkeit, Verschiedenartigkeit. Diese Menschen seien anders, dafür seien sie ermordet worden. Menschen haben unterschiedliche Meinungen, sie haben unterschiedliche Glaubenssysteme. Sie haben verschiedene Haarfarben, unterschiedliche Augenfarben und nichts gebe irgendjemandem das Recht, sie zu ermorden, weil sie anders seien. Man müsse sie nicht mögen, weil der Lehrer oder die Mutter das so vorschreiben würden, aber man müsse sie mit Respekt behandeln. Sie hätten das Recht auf ihre Meinungen und Vorstellungen, genauso wie man selbst auf seine.
Differences are good. We learn so much from people who are different from us. I learned 6 words in German that
Verschiedenheiten seien gut. Wir würden eine Menge von anderen Menschen lernen, die anders seien. Sie selbst habe so viel von Menschen gelernt, die anders seien, und wir sollten Verschiedenartigkeit respektieren. Und genau das sei es eben, worum es in ihrem Projekt ginge.
And that's at the heart of what this project is about. I thought I had a pretty good life before February.
Bereits vor dem Wendepunkt in ihrem Leben im Februar 2016 habe sie ein gutes Leben geführt. Aber nun sei ihr Leben mit überbordendem Segen gefüllt. Jeden Tag. Sie habe über das Projekt 70.273 wirkliche Freunde in der ganzen Welt gefunden. Sie habe so viel gelernt. Das Wichtigste aber sei gewesen, dass ich ihre Vermutung bestätigt hätte. Es gibt mehr Gutes als Schlechtes in der Welt. Wir würden bloß weniger über das Gute hören.
And that is that there is more kindness in the world than there is badness. We just don't hear so much about the kindness.
Fokus Textil, ein Podcast über das Textile als Ausdrucksmittel in Gesellschaft und Kultur. Episode 1. Das 70.273 Projekt. Ich kann das Unheil von gestern nicht ungeschehen machen, aber ich kann dazu beitragen, das heute menschlicher zu gestalten. Schön, dass Sie meinen Podcast Fokus Textil gehört haben. Ich bin Monika Modersitzki. Vielen Dank an Jean Ewell Chambers, Dr. Uta Lenk, Annemarie Pattis und Renate Poignier für die Gespräche. Vielen Dank an Helmut Nordweg für das Sprechen und für den technischen Support. Weitere Informationen zu den Themen in meinem Podcast Fokus Textil finden Sie auf meiner Website www.focus-on-textilis.de. Fokus mit C.